Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Mai Fuong Kollat. Ihr turbulenter und mitunter auch sehr schwieriger Lebensweg beschäftigt uns heute, von Vietnam in die DDR. Sie hat gestritten für die Rechte der Vietnamesen. Heute arbeitet sie als Unternehmensberaterin. Herzlich willkommen, Frau Kollat.
Ja, herzlich willkommen auch zurück.
Frau Kollat, in Ihrem Lebenslauf ist das extra vermerkt, geboren im Jahr der Katze. Ist das was Besonderes?
Ich bin tatsächlich im Jahr der Katze geboren und für mich ist die Katze irgendwo sehr eigensinnig, aber sie kann auch sehr kratzbürstig sein. Sie passt schon auf sich auf, manchmal fokussiert sie auch sehr, sehr doll auf sich selber, aber gleichzeitig sind auch sehr sozial.
1963 war so ein Jahr der Katze, Ihr Geburtsjahr.
Ja.
Finden Sie, dass die Katze gut passt? Sind Sie gut angelandet in diesem Jahr der Katze im Leben?
Ja.
Frau Kollat, es gibt ja auch in diesen vietnamesischen Tierkreiszeichen das Jahr des Drachens, das Jahr des Schweins. Sie unterrichten ja Menschen, die in Vietnam arbeiten und leben wollen. Erzählen Sie in solche Zusammenhänge, dass man in Vietnam sagt, naja, ich bin geboren im Jahr des Drachens, der Katze. Ist das wichtig?
Na, mehr, dass ich sage, wenn Sie in Vietnam arbeiten wollen und möglich kultursensible wie möglich, also dort anzukommen, zu arbeiten, dann ist auch wichtig zu wissen, dass wir in Vietnam mindestens zwei Kalender tagtäglich benutzen. Eine davon ist, was wir auch hier haben, westlichen Kalender. Das andere ist der Mondkalender. Und da werden natürlich solche Bezeichnungen dann genutzt. Für Feiertage, für wichtigsten traditionellen Tagen im Jahr, dann ist das so eine Mondkalender ist wichtig. Wenn Sie ein Haus bauen wollen, wenn Sie gucken wollen, ob das ist ein günstiger Tag für die Hochzeit, eigene Hochzeit, dann wird das nach dem Mondkalender geguckt.
1963 geboren in Hanoi, das heißt eine Kindheit mitten im Vietnamkrieg.
Als Kleinkind habe ich nicht viel mitbekommen. Was ich selber nur gemerkt habe, dass wir sehr, sehr oft getrennt von meiner Mutter untergebracht waren. Und mein Vater war damals ja schon in dem Krieg. Ich habe ihn ja sozusagen erst mit knapp 11 Jahren kennengelernt. Die Vietnamesen gingen davon aus, die Amerikaner, wenn sie wirklich Vietnam besiegen wollen, dann wollen sie natürlich das Hauptnerb treffen, das heißt die Hauptstadt Hanoi. Und so ging man davon aus, Erwachsene müssen in der Stadt bleiben, um die Versorgung, so wie meine Mutter, die hat dann gearbeitet, aber Kinder oder älteren Menschen sollen möglichst auf Land gebracht werden.
Groß geworden oder größer geworden in dem Gefühl, Ruhe gibt's nicht, Papa fehlt und der Klang von bombenwerfenden Flugzeugen ist normal.
Genau, jetzt nachhinein, das klingt total absurd, ne? Aber damals war für mich so dieses ständig Heimweh. Ich habe meine Mutter unendlich immer vermisst und habe jahrelang nur mit einem imaginären Vater gelebt. Immer mit sehr, sehr viel Druck im Hinterkopf. Du musst in der Schule gut sein, gute Noten nach Hause bringen, ansonsten kommt dein Vater nicht zurück. Deswegen mache ich bis heute die ganzen Abschiede nicht. Ich hasse das. Ich weiß, es liegt schon seit zig Jahren zurück, aber für mich ist Abschied immer was ungeklärt ist und es könnte sein, dass vielleicht meine Mutter auch nicht zurückkommen oder so.
Das heißt, das wurde regelrecht verknüpft für das kleine Mädchen. Der Vater ist im Krieg und wenn du brav bist und wenn du tüchtig bist und wenn du dies machst und wenn du das machst, dann kommt er wieder und sonst, ja, ist er tot.
Ist er tot, genau. Meine Mutter hat 2 Töchter und dann hat sie uns beide auch noch schon als Baby getrennt untergebracht. Wir waren ja bei sehr, sehr vielen Pflegefamilien, auch teilweise in Hochgebirge Nordvietnams. So dachte meine Mutter vielleicht, wenn mal irgendwas passiert, dann habe ich wenigstens noch eine Tochter, eine von den beiden.
Also eine ganz kriegsüberschattete Kinderzeit, auch wenn Sie selber davon natürlich politisch noch wenig verstanden haben. Ich habe das auch gefragt, Frau Kollat, weil Sie als Teenager, als sehr junge Frau in die DDR gekommen sind, abgeordnet sozusagen, ins Flugzeug und ab um die halbe Welt aus einem kriegszerstörten Land. Was haben Sie sich vorgestellt unter der DDR mit 16 Jahren?
Für mich war das ein Traumland, das ich unbedingt kennenlernen wollte. Ich weiß auch, als ein 10-jähriges Kind in Hanoi stand ich sehr oft vor der Botschaft der DDR. Ich habe in einem Schaukasten habe ich mir die bunten Fotos angeschaut Und da sah ich wirklich diese blühende Landschaften, also ganz viele bunten Blumen, Tulpen und die Kinder in den Armen den Eltern. Und das sah alles so schön, so friedlich aus. Und gleichzeitig sah ich auch diese wunderschönen Häuser, die wir in der Zeit in Vietnam natürlich nicht kannten. Und in der Schule lernten wir wirklich viel, viel mehr über die Geschichte der DDR als Deutschland insgesamt und schon viel, viel weniger über die Trennung Deutschland. War für mich immer so, oh, wenn ich könnte, das wäre mein Traum, ins Ausland gehen zu können, weil bis dahin war das sehr, sehr absurd für mich oder sehr, sehr abstrakt. Ich wusste gar nicht, was heißt Ausland.
Muss ich vielleicht noch mal einflechten. Damals verstanden sich Vietnam und die DDR auch als Bruderstaaten. Und in den 1980ern haben rund 60.000 vietnamesische Vertragsarbeiter in der DDR gearbeitet. Dieses Abkommen hat in ein paar Wochen 40-jähriges Jubiläum. Und eine davon war die ganz, ganz junge Mai Phuong Collat. Was haben Sie mitgenommen im Koffer von zu Hause auf die Reise?
Fotos von der Familie, von meinen beiden Schwestern. Foto mit Oma und Opa, Eltern und habe ich meine Tagebücher. Ich habe da immer sehr, sehr gern in meiner Jugend immer sehr gern Tagebücher geschrieben, habe alles mitgenommen. Und natürlich ein paar Kleidungsstücke und Lebensmittel. Also wirklich getrocknete Pilze, die wir also wirklich auch für Sommerrollen oder für Frühlingsrollen dann benutzen.
Damit sie in der DDR vietnamesisch kochen konnten.
Genau, und die waren ziemlich sehr schnell weg dann auch.
Ja. Aber es war für Sie damals, aus Vietnam kommend, eine Auszeichnung, einen Vertrag zu haben als Vertragsarbeiterin in der DDR. Habe ich das richtig verstanden? Eine Hoffnung damit verbunden?
Nicht nur Hoffnung, sondern ohne diese Abkommen zwischen beiden Ländern, also Vietnam und Deutschland oder in der DDR, hätte ich niemals nach Deutschland gehen können. Aber durch diese Abkommen, und meine Mutter war Funktionärin in der Kommunistenpartei und deswegen durfte sie mich als ihren eigenen Tochter in die DDR schicken. Das heißt, ich habe in meine Tasche einen Vertrag von meiner Regierung, also von Vietnam. Das heißt, ich bin ja nicht irgendwas hergekommen, sondern ich bin im Auftrag der Regierung hergekommen. Daher, ich war sehr, sehr, sehr stolz, wirklich, also die Reise antreten zu dürfen.
Dann kamen Sie an in Rostock, darüber wollen wir noch länger sprechen. Was war denn so der allererste Eindruck vom Paradies?
Die Treppe von Flieger so runterzulaufen, habe ich noch gedacht, ich muss mich immer so kneifen und habe gesagt, Es ist wahr, ich bin jetzt mitten in Europa und vor allem bin ich jetzt in der DDR. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war sehr, sehr exotisch und das war alles sehr, sehr anders für mich. Die Menschen waren sehr weiß, sehr groß, die Straßen, die Häuser waren auch sehr, sehr sauber und sehr modern. Und das kannte ich in Vietnam zurzeit nicht, weil 1981 hat das Land gerade mal so knapp 6 Jahre vom Krieg gerade befreit. Das heißt, das Land war total zerstört, von kompletten Armut betroffen. Und dann bin ich jetzt hier mitten in Europa angekommen.
Als eine von insgesamt rund 60.000 Vertragsarbeitern kam Mai Phuong Collat mit knapp 17 Jahren in die DDR nach Rostock, ins Paradies für sie damals. Sie wollte die Welt erobern. Wie sah denn die Welt dann konkret für sie aus? Wo sind sie gelandet? Was haben sie gearbeitet, Frau Collat?
Wir wurden zuerst in die Wohnheime gebracht. Zuerst waren Frauen und Männer noch getrennt. Und 1,5 Jahre später waren wir Frauen auch in dem Wohnheim extra für ehemaligen Vertragsarbeiter, also in das besagte Sonnenblumenhaus in Rostocker Stadtteil Lichtenhagen untergebracht. Und ganz oben in der 11. Etage habe ich gewohnt.
Das später noch unrühmlich berühmt werden sollte, aber damals war das für Sie eine heile Welt.
Ganz toll, ganz neu gebaut. Und wir haben zu fünf zusammen eine Wohnung geteilt. Es war sehr beengt, aber dennoch sehr modern. Wir haben eine Badewanne, wir haben warmes Wasser, wir haben Strom. Also das war schon sehr paradiesisch für mich.
Die Arbeit war dann nicht so paradiesisch?
Also zuerst mussten wir erstmal 8 Wochen lang nur einen Deutsch-Intensivkurs besuchen. Ich habe mich zwar schon ein bisschen gewundert, so komisch, wir lernen irgendwie nur die Vokabel für die Küche. Aber 6 Wochen später, dann sagte man uns, ja, okay, wir stecken euch einfach in die Küche. Von morgen bis abend geputzt, Teller abgewaschen, Kartoffeln geschält, Zwiebeln geschält, Schwarzwurzel irgendwie gepellt, dann, hässlich.
Also nicht auf dem Weg zur Hotelmanagerin, wie Sie sich gedacht hatten.
Ja, ich habe meine Eltern angelogen, weil in Vietnam in dieser Zeit war der Begriff irgendwie eine Köchin. Also kann kein Mensch damit anfangen. Und für mich war das dann auch, ich muss wirklich diesen Beruf lernen. Weil ansonsten wäre sozusagen schon mal Verstoß gegen diesen Abkommen, diesen Vertragsabkommen. Das heißt, ich muss einen Beruf erlernen, wo ich von vornherein ganz genau weiß, mit diesem Abschluss kann ich in Vietnam überhaupt nichts anfangen. Wer stellt mich denn schon ein im Restaurant? Und dann vielleicht verlangen sie vielleicht noch Schnitzel oder Eisbein. Also in dieser Zeit ist es unmöglich.
Also theoretisch war es gedacht, sie arbeiten 4 Jahre in der DDR, gehen dann zurück, bauen in Vietnam den Sozialismus auf mit allem, was sie in der DDR gelernt haben. Und in der Praxis haben sie eigentlich Hilfsarbeiten gemacht im Wesentlichen.
Ja, so richtig in billigen Arbeitskräfte waren wir. Ja.
Ihr Lohn blieb auch nicht komplett bei Ihnen. Da wurde auch ein Teil abgezweigt nach Vietnam. Wie war das geregelt?
Vom Lohn wurden, also jedenfalls bei uns, wir waren ja die allerersten vietnamesischen Frauen auch in der DDR. Am Anfang war da noch 15% von meinem Bruttolohn wurden jeden Monat abgezogen, automatisch abgezogen für den Wiederaufbau und für die Verteidigung unseres Vaterlandes Vietnam.
Das heißt, Vietnam hat an Ihrer Arbeit verdient?
Ja, natürlich.
Und die DDR auch, denn sie waren ja eine billige Arbeitskraft.
Wir sollen ja gegen diese Arbeitskräftemangel in der DDR damals sozusagen entgegenwirken.
Und wann hatten sich die großen Träume der kleinen Mai Phuong Collat erledigt?
Der erste Tag in der Küche.
So schnell?
Ja. Ich hatte 4 Jahre Vertrag in der Tasche mit sehr, sehr viel Verpflichtungen und Regeln und was ich alles beachten muss. Und dann komme ich da an, dann muss ich meine Gummistiefel anziehen, diese lange weiße Kittel und dann diese riesengroße Kantine, als Küchenkantine vom Hafen. Und die deutschen Kolleginnen und Kollegen, die haben uns angeschaut, als kämen wir vom Mars. Ich konnte damals immer nur so irgendwie so übersetzen, also interpretieren. Die mögen uns nicht, die sind unfreundlich zu uns und vor allem, wie sie uns anschauen.
Es gibt ja durchaus Ähnlichkeiten in diesen Jahren. In der DDR die Vertragsarbeiter, in Westdeutschland damals die Gastarbeiter. Und beide Deutschlands gingen damals davon aus, die gehen ja wieder weg. Und in beiden Ländern war das ein Trugschluss. Die haben dann irgendwann gemerkt, dass Menschen kamen und nicht nur Arbeitsbienchen. Bei Ihnen allerdings war das auch zeitlich ganz strikt geregelt. Also 4 Jahre DDR, dann wieder zurück nach Vietnam. Wie kam es, dass Sie über die 4 Jahre hinaus geblieben sind? Was ist passiert?
Wir hatten nur 4 Jahre Vertrag und dann habe ich ja nach 3 Jahren sozusagen erfolgreich meine Berufsausbildung da abgeschlossen. Also ich bin offiziell jetzt sozusagen gelernte Köchin und in der Zeit kam immer wieder neue dazu, neue Vertragsarbeiter und der Betrieb hatte total Interesse dran, die sowieso schon seit 4 Jahren dort sind, ihren Arbeitsvertrag nochmal für 2 Jahre nochmal zu verlängern. Und so konnten wir sozusagen als Alteingesessene jetzt für die Neuankommende zu fungieren, als Dolmetscherin, Aufklärerin so einzusetzen. Und so durfte ich dann nochmal für 2 Jahre arbeiten.
Aber es kam ja noch was dazwischen. Sie haben sich verliebt.
Sie konnten nur in der DDR bleiben, wenn sie heiraten. Und um zu heiraten, verlangt die vietnamesische Botschaft von mir eine schriftliche Erlaubnis meiner Eltern. Und wohlgemerkt, bis dahin habe ich 4 Jahre lang hier ganz allein gearbeitet. Aber als ich für mein privates Glück jetzt wirklich von dem Staat was hoffen wollte, dann ist es die Aufgabe der vietnamesischen Seite. Dann sollte ich jetzt sozusagen diese schriftliche Erlaubnis meinen Eltern zu holen. Und dann muss ich ganz viel tricksen.
Das muss man, glaube ich, nochmal erzählen. Sie haben sich in einen Deutschen verliebt.
Genau.
Und wie das denn so mal passiert, wenn zwei sich lieben, dann wird Frau schwanger. Aber wenn das eine Vietnamesin ist und ein Deutscher, dann war das politisch nicht vorgesehen.
Die Schwangerschaft, das gehört auch so eine von den ganz, ganz vielen Regeln, die wir strikt einzuhalten haben. Wir dürfen nicht schwanger werden in der DDR. Und das war auch ganz, ganz, ganz strikt so geregelt. Der Betrieb war dafür da, uns sozusagen aufzuklären, warum wir hier sind und um Verhütung und sowas, so präventiv.
Aber es ist ja anscheinend trotzdem passiert.
Es gab sehr, sehr viel Abtreibungen, weil wir waren jung und es gab ja auch Liebe. Und ich persönlich musste zwar das nicht rumtricksen, aber meine Mutter hat mir zu Verständnis gegeben, sie würde niemals akzeptieren, dass ich jetzt für immer in Deutschland bleibe und noch dazu einen Ausländer, also einen Deutschen heirate. Das will sie nicht. Und ich wusste ganz genau, dass wir niemals das Ja-Wort von meiner Mutter bekommen oder von meinen Eltern. Und so habe ich gesagt, also ich kehre niemals zurück. Ich war also total verliebt und ich wollte wirklich hier auch bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du schwanger werden und die Schwangerschaft so lange geheim halten, bis sie dich nicht mehr in den Flieger setzen können und nach Vietnam abschieben. Und so bin ich weiterhin zu früh, spät, vor allem nachschicken mit meinem Bauch, ziemlich verstecht, zu schicken gegangen, zur Arbeit gegangen. Aber das war noch nicht alles. Mein Reisepass lag ja in der vietnamesischen Botschaft. Um das zu bekommen, muss ich erstmal noch 8.060 Ostmark als Entschädigung zahlen. Also in der Zeit, würde ich sagen, müsste DDR-Bürger mindestens 2 Jahre dafür hart arbeiten. Und so haben wir alles verkauft, was wir damals wirklich besaßen, vor allem mein Mann, der hat alles verkauft.
Ja. Ihre Tochter, Deutsch-Vietnamesin?
Sie heißt Stephanie.
Und ist geboren im Jahr?
Im Jahr des Drachen.
Ist das gut?
Ja.
Die ziemlich verordnete Völkerfreundschaft zwischen der DDR und Vietnam, die fand wie vieles andere auch mit der Friedlichen Revolution und der Auflösung eines Staates ein ziemlich plötzliches Ende. Mittendrin unser Gast Mai Phuong Collat, damals schon mit einem kleinen Kind, mit Stephanie und Ehemann. Die Vertragsarbeiter, wie haben die eigentlich die berühmte Wende erlebt? Wie haben sie das eigentlich erlebt als Vietnamesin in der DDR? Wie fanden sie das?
Ich hatte in der Zeit schon Glück, weil ich verheiratet war mit dem Kindesvater und deswegen wohnte ich ja nicht mehr in dem Wohnheim, also das explizit nur für Vertragsarbeiter vorgesehen war. Aber mit dem Mauerfall sind die Vertragsarbeiter aus Vietnam von heute auf morgen arbeitslos. Sie haben zwar noch Verträge in der Tasche, aber sie wurden gekündigt und den meisten von ihnen wurden auch so 3.000 D-Mark angeboten, um freiwillig nach Vietnam zurückzukehren, als Entschädigung.
Die Hälfte hat das, glaube ich, gemacht ungefähr. Ne?
Ich glaube ja. Mhm. Zahlenmäßig kann man nicht belegen, aber ich glaube die Hälfte. Also jedenfalls auch von meiner Gruppe. Die meisten haben das Geld genommen und sind gegangen.
Sie waren ja auch plötzlich letztlich staatenlos oder illegal. Ne? Der Vertrag, der Staat war nicht mehr da, der sie angeworben hatte. Also,
genau.
Was waren Sie eigentlich? Wussten Sie das selber?
Ich glaube, für uns ist auch eine Zeit total chaotisch. Und vor allem, was ich im Vorfeld noch nicht erzählt habe, bis dahin, bis zu der Wiedervereinigung Deutschlands, waren unser Leben komplett durchorganisiert, durchstrukturiert, durchkontrolliert von den beiden Seiten, DDR und Vietnam. Und auf einmal waren wir, ich mag das Wort gar nicht, aber auf einmal sind wir ein bisschen wie freiwild geworden. Kein Mensch fühlte sich mehr für uns zuständig. Und der einzige Grund, um noch länger in dem Vereinigten Deutschland bleiben zu können, ist es so, einen Nachweis zu erbringen, den Behörden zu erbringen, dass man auch legale Tätigkeit genügend Geld selbst also verdienen können und keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Dann wird mein Aufenthalt nochmal verlängert für ein paar Monate. Und so versuchen alle irgendwie, die noch da waren, einen Job zu suchen, eine Arbeit zu finden. Und da haben sie auch sofort gewusst, auch selbst die Ostdeutsche haben auch keine Arbeit mehr gefunden. Und so haben sie sich selbstständig gemacht.
Und dann kam es zu diesen unendlich vielen Garküchen und Zigarettenverkäufen und Ähnlichem.
Also Küche weniger, sondern da in der Zeit ist wirklich Kiosk und dann Blumen oder vor allem so Textilständer. Genau. Und dann später erst so, es kommen noch China-Pfanne und jetzt vietnamesische Küche. Ja.
Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Damit war ja auch diese verordnete Solidarität zu Ende mit den Vietnamesen. Wie haben Sie denn da Ihre deutschen Mitbürger erlebt in der Zeit? Sie hatten, vielleicht ich mal kurz einen, so einen Kiosk auf so einem Campingwagen. Mhm. Da waren Sie sozusagen die Wirtin und wahrscheinlich die einzig asiatische Frau auf dem Platz.
Genau.
Wie war das?
Ich glaube, durch diese verordnete Völkerfreundschaft vor der Wende und jetzt im Vereinigten Deutschland waren wir sozusagen auch irgendwie auch schutzlos. Und ich selber habe das Wort nie gehört, aber viele meiner Landsleute haben wirklich direkt auf der Straße zu hören bekommen, die DDR hat euch mal geholt. Die gibt es nicht mehr. Und warum seid ihr immer noch hier? Oder warum seid ihr immer noch nicht verschwunden? Und so war es dann, diese Kiosk, also die ist auf einem Campingplatz, wollte niemandem haben, total runtergekommen. Und wir haben das alles aufgebaut und genau, ich habe mich selbstständig gemacht dadurch, also für mich selber eine eigene Beschäftigung zu geben. Und dann kamen wirklich die Gäste und beschimpften mich als einzig alleine sehr, sehr, sehr sichtbar aussehende Ausländerin, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Ja.
Richtig rechte Parolen.
Genau.
Sie sind eine ziemlich kleine, zierliche Frau. Wie haben Sie reagiert? Da kann man eigentlich nur Angst haben und weglaufen, wenn ich das mir vorstelle.
Ich musste mich selber befreien aus der Situation, weil das ging wirklich in den kommenden 3 Wochen noch weiter so. Die kamen, die brachen ihren Zeug mit und saßen einfach auf unserer Terrasse und sangen immer wirklich fremdfeindliche Lieder. Und dann, als ich einen Tag ganz allein war in dem Lokal, bin ich dann einfach rausgegangen und habe die das weggescheut. Und die sind noch aufgestanden und sind gegangen.
Das haben Sie geschafft? Da müssen Sie viel Autorität ausgestrahlt haben.
Nee, ich glaube, heute würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr wagen. Aber damals, ich habe nur gedacht, wie absurd ist das denn? Weit und breit ist niemand. Ich bin ganz allein als Vietnamesin dort. Und da saßen wirklich nur Deutsche. Ja. Und dann immer mit Hitlergruß in meine Richtung. Und ich fand, das ist schon fast so, ja, eigentlich müsste man laut lachen.
Vielleicht haben die sich erschrocken, weil sie sich getraut haben. Auch wussten, ich meine, körperlich sind sie ihnen so komplett unterlegen, dass es vielleicht sogar denen peinlich war.
Genau. Ich habe mir wirklich so gedacht, so im Hinterkopf, ich bin doch eine kleine, zierliche Frau, die werden mir nichts tun. Und so war es dann auch.
Es passierte dann aber 1992 sehr, sehr viel. Es kam zu diesem unrühmlich berühmt gewordenen Angriffen gegen ein Asylbewerberheim und gegen ein vietnamesisches Wohnheim in Rostock-Lichtenhagen über mehrere Tage. Immer wieder zum Teil 3000 Schaulustige. Irgendwann brannte das Heim und 120 völlig verängstigte Menschen sind dann übers Dach geflohen. Bis heute erstaunlich, dass niemand dabei gestorben ist bei diesem Pogrom. Was hat dieses Erlebnis, Sie waren nicht direkt dabei, aber Sie kannten die Leute, was hat es zerstört?
Das Pogrom ist sozusagen knapp 3 Monate nach dem Vorfall auf diesem Campingplatz passiert. Das heißt, zum einen habe ich ja wirklich schon gemerkt, hier wollte dich keiner haben auf dem Campingplatz. Und dann abends kamen die Jugendlichen, die am Tagsüber sozusagen in Lichtenhagen unterwegs waren, kamen sie dann bei mir am Kiosk und prahlen denn so, ne? Ach, heute haben wir wieder richtig Spaß gemacht. Wir haben die Zigeuner weggejagt und die Fidschis, die treiben wir ins Meer. Aber gegen dich haben wir nicht. Du stehst ja hier und bedienst uns. Und ich habe sozusagen das, auch mein Glück, ich wohnte zwar nicht mehr in diesem Hochhaus, aber ich wohnte gegenüber von diesem Hochhaus. Und deswegen abends fahre ich ja wieder rein, weil ich ja noch an meinen Job als Köchin in einem Kindergarten hatte. Und dann kam ich da an und das Gebäude war ja komplett leer geräumt worden. Schwarz verkohlte Wände. Und das war so still. Und dann diese beiden Ereignisse, die sind wirklich innerhalb von 3 Monaten passierte. Und so habe ich gedacht, okay, jetzt bist du ganz allein hier. Auch meine eigenen Landsleute sind jetzt wirklich weg. Ich habe wirklich gedacht, die sind alles abgeschoben worden. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bist du allein hier, du kannst aber nicht mehr zurück nach Vietnam und du musst es wirklich lernen, für dich allein zu sprechen.
Hat sie das politisch gemacht?
Damals erstmal nur für mich alleine. Mhm.
Denn Sie haben, mit anderen zusammen, aber Sie haben eben diesen Verein gegründet, für den Sie auch viele Jahre gearbeitet haben, Dien Hong, für so ein interkulturelles Verstehen zwischen Deutschen und Vietnamesen. Was heißt das, Dien Hong?
Dien Hong. Dien Hong ist ein historischer Ort in Vietnam. Also das gehört auch zur Geschichte Vietnams, dass die Vietnamesen gegen die Mongolen also wirklich gekämpft haben. Und so heißt der Ort. Dien Hong ist so Widerstandsort in Vietnam. So. Wir haben den Verein gegründet, aber haben noch einen Zusatz dazu genommen, weil Dien Hong heißt Kampfort. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und haben gesagt, nach diesem Angriff wollen wir friedlich mit den Menschen vor Ort zusammenleben. Und so heißt es Dien Hong, gemeinsam unter einem Dach.
Dien Hong, da haben Sie dann unter anderem gestritten für das Aufenthaltsrecht der ehemaligen Vertragsarbeiter. Ich habe mich gefragt, war das auch zuletzt ein Statement, so eine Art, wir bleiben hier von der Vertragsarbeiter-Community?
Ja, das hat uns in der Zeit, ich glaube, wir haben erstmal aus der Not heraus erstmal so reagiert, weil in dem Moment, so nach 2 Monaten ticken Versteck, sind wir zurückgekommen und haben gesagt, wir bleiben hier, wir lassen uns nicht vertreiben. Und den Verein einfach gegründet, um uns selber Schutz und Hilfe zu geben. Weil in dem Moment kümmert sich ja niemand mehr um uns. Und dann haben wir gesagt, okay, also wie können wir dafür sorgen, dass die ehemaligen Vertragsarbeiter noch in diesem Haus wohnen können, aber auch, wie können wir das schaffen, dass sie unterstützen, dass sie irgendwann einen langfristigen Aufenthalt für Deutschland zu bekommen und dann später ihnen bei den beruflichen und sprachlichen Integrationen weiterhin zu Kindern zu helfen.
Ein Teil ihres Lebenswerks, ne? Xian Hong. Wir bleiben hier. Mai von Kollert gelang viel im wiedervereinigten Deutschland. Sie kam als Teenager, als DDR-Vertragsarbeiterin, erlebte Ausländerfeindlichkeit, zum Beispiel eben 1992 in Rostock-Lichtenhagen, arbeitete viele Jahre für den interkulturellen Verein Xian Hong, so heißt es, habe ich jetzt gelernt, und sie studierte dann und schloss mit Bestnote ab. Das heißt, für ganz viele sind Sie eigentlich sowas wie eine Vorzeigemigrantin. Wie fühlen Sie sich selber, Frau Kollert?
Ich habe aber schnell gemerkt in Deutschland, was so eine Bezeichnung, wie schnell auch dadurch man auch zum Spielball der Gesellschaft werden kann. Ich weiß, dass damals waren wir, also wie gesagt, als erwünschte Vertragsarbeiterinnen. Dann irgendwann sind wir auf einmal so unerwünschte zur Wendezeit. Und dann sind wir alle illegal, die in Deutschland Aufhaltende. Dann sind wir irgendwann Zigarettenverkäufer und dann irgendwann so Wirtschaftswunder, Bildungserfolge in Deutschland. Und daher ambivalent für mich, das der Begriff, wenn ich jetzt als Vorzeigerin fungieren soll.
Weil Sie wissen auch, wie viel Arbeit das war und wie schwer dieser Weg war, ne?
Ich habe das alles allein erstritten und erschafft, ja.
Sie haben sich selbstständig gemacht und ja interkulturelle Beratung angeboten für Verbände, Unternehmen, Parteien. Das klingt so abstrakt, interkulturelle Beratung. Was machen Sie da konkret? Ich buche Sie. Ich möchte ein interkulturelles Coaching von Mai von Kollert. Mhm. Sie kommen rein, was passiert?
Zurzeit zum Beispiel, Sie arbeiten im Gesundheitsbereich. Die Ereignisse kommen immer wieder. Das sind die angehenden Krankenpflegekräfte aus Vietnam. Ganz, ganz viel leben jetzt in Berlin und Krankenhäuser bräuchten dafür, für die Mitarbeiter im Umgang mit vietnamesischen Mitarbeitern, bräuchten sie ein kultursensibles Training zum Thema Vietnam. Also was zeichnet die vietnamesische Kultur aus? Was müssen wir sozusagen beachten in dem Umgang mit vietnamesischen Kollegen? Das geht jetzt mit der Sprache los. Wie kommunizieren wir? Was gibt denn da an Kommunikationsstile? Was das heißt, wenn man auf einmal seinen Namen ständig falsch ausgesprochen bekommen oder wo man ständig gesagt bekommt, wieso sagst du andauernd nur ja, 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 wo ich ganz genau weiß, du hast es nicht verstanden. Aber dann, wenn man das ganz genau weiß, dass zum Beispiel ja hat mindestens 4 Bedeutungen in Vietnam. Ja heißt nein, ja heißt ja, ja heißt aber auch, ich bin noch unsicher, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt sofort irgendwie eine Meinung sagen kann. Also wenn man da von vornherein so weiß, dann hilft einem schon ungemein. Also wir beschäftigen uns auch mit unserem eigenen Vorurteil, klischeehafte Bilder, Stereotypen. Kein Mensch ist vorurteilsfrei. Und so, ich glaube, nur dadurch können wir wirklich zukünftig kultursensible miteinander umgehen.
Sie haben einen deutschen Pass, haben Sie eigentlich noch einen vietnamesischen?
Nein, ich musste aufgeben.
Mhm. Und wie halten Sie es heute? Fliegen Sie manchmal nach Vietnam oder haben Sie den Kontakt ganz abgebrochen? Wie ist das?
Nein, ich fliege dort noch oft nach Vietnam und von meiner Tätigkeit habe ich wirklich jetzt auch das Glück, also das sage ich mir wirklich, dass ich die vietnamesische Kultur auch tagtäglich in meine Arbeit einbauen kann. Und daher ist Vietnam zwar sehr weit für mich, meine Heimat, aber gleichzeitig, oder auch meine Wurzel, aber gleichzeitig, ist meine Heimat oder meine Fuße sind sehr, sehr, sehr nah bei mir.
Und Sie leben ja inzwischen seit fast 40 Jahren in Deutschland. In welcher Sprache träumen Sie, Frau Kollert?
Ich weiß einfach nicht. Manchmal träume ich, dass ich meine Mutter wieder begegne, weil sie ist ja schon ein paar Jahre gestorben. Und da denke ich schon, dass ich wahrscheinlich auf Vietnamesisch geträumt habe. Aber bestimmt auch Deutsch, weil ich rede tagtäglich sehr viel Deutsch. Meine Arbeitssprache ist Deutsch.
Ist Deutsch, ne?
Ja.
Mhm. Wie halten Sie es mit Rostock? Da haben Sie viele Jahre gelebt. Mögen Sie dahin noch wieder zurückfahren oder bleiben Sie lieber in Berlin?
Doch, Rostock ist meine Wahlheimat, eindeutig. Meine allererste Schritte, meine allererste Erfahrungen, die habe ich mit Rostock gemacht. Ich liebe diese Stadt weiterhin. Und jetzt lebt meine Tochter auch hier in Berlin. Das heißt, für mich ist es so, Rostock nicht mehr ganz so, wenn ich an Rostock denke, mit ganz viel Schmerz oder auch so die Heimweh oder ich vermisse meine Tochter also nicht mehr so doll, weil sie wirklich hier bei mir in der Nähe wohnt. Aber Rostock, das sind meine allerersten ja, Stufe in, mhm. in Deutschland. Und ich verdanke der Stadt, ich verdanke auch Menschen, die vor Ort noch weiter nein, dort leben. Also sehr, sehr, wie ich heute hier bin in Berlin.
Ich fragte nach der Sprache, in der Sie träumen, auch weil Sie in der deutschen Sprache auch schon Theater gespielt haben. Sie haben in der Schaubühne und im Gorki-Theater mitgewirkt an einem Schauspielprojekt, wo ja, Migranten, eben Vietnamesen, ihre Geschichte, auch ihre schmerzhafte Geschichte in Deutschland, vor allem ihre schmerzhafte Geschichte, erzählen. Da haben Sie mitgemacht. Haben Sie da eigentlich sofort Ja gesagt, als jemand Sie fragte, Frau Kollert, wollen Sie nicht zu uns auf die Bühne?
Nein, habe ich nicht. Das weiß ich noch. Das war, die Anfrage war ja vom Gorki-Theater. Und ich habe gesagt, ich bin keine studierte Schauspielerin. Und in Vietnam ist der Begriff Schauspieler nur so eine Kunstschaffende, ist es gar nicht. Man sagt immer so, irgendwie brotlose Kunst. So, ne? Mhm. Und für mich war das auch so, warum soll ich jetzt so sichtbar, wie ich aussehe, warum soll ich jetzt auf der Bühne stehen? Also ich habe da wirklich Bedenken gehabt.
Man mag sich ja auch nicht unbedingt so ausstellen mit der eigenen Geschichte.
Na, das war mir noch nicht, mal gar nicht so klar. Aber dann, ja, Gott sei Dank, also ich habe doch gemacht.
Was hat Ihnen das gegeben?
Ich wollte unbedingt den Fokus von der vietnamesischen Community in der Öffentlichkeit rücken, weil ich beschwerde mich weiterhin immer so. Ich sage, oh, wieso sind wir so leise? Wieso sind wir immer nur so dankbar? Wieso sagen wir gar nicht, erheben nicht die Stimme? In der Öffentlichkeit hören wir kaum oder sehen wir kaum jemand, der wirklich sagt, hey, wir haben so viel für das Land Deutschland, für dieses Land so viel geleistet und gemacht und weiterhin noch. Und genau haben wir so viel Recht und so viel Lust und auch Spaß, weiterhin hier zu leben und die Gesellschaft mitzugestalten. Und das war für mich erstmal wichtig. Und dann wusste ich auch, gerade vom Gorki, dass dieses Theater uns, diese Minderheit, auch eine Stimme gegeben haben. Also in diesem Fall mir eine Stimme zu geben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spreche ich nur für mich selber, sondern ich nutze das und spreche für auch meine eigenen Landsleute mit.
Und Frau Kollert, ich würde Sie zum Schluss gerne nach Steffi Kollert fragen, nach Ihrer Tochter. Sie mussten sich Ihr Leben als Vertragsarbeiterin in der DDR regelrecht freikämpfen. Wie geht das Steffi? Hatte sie es leichter?
Also doch, auf jeden Fall. Meine Tochter, sie ist auch diese beste, was aus uns, aus mir und meinem Ex-Mann, muss ich leider sagen, entstanden ist. Und sie ist eine tolle Frau. Ich glaube, mit dem Theaterstück Atlas Kommunismus, also da saß sie ja auch mindestens 12 Mal drin. Ja, ich weiß, vielleicht klingt es schon wieder sehr, sehr, sehr arbeittechnisch, aber ich habe gesagt, so Theater kann auch als eine kollektive Heilung sein. Also für mich auf der Bühne so meine eigene Geschichte zu erzählen. Man mag sich ja nackig auf der Bühne, aber gleichzeitig, ich habe es gemerkt, dass das hilft mir und schafft Verbindung zu der Gesellschaft, auch Kollegen, auch Ex-DDR-Mitarbeitern und vor allem auch zu meiner Tochter, weil so durchlebt sie dann auch gleichzeitig nochmal, wie ihre Mutter mit der Kindheit und auch mit der Diskriminierung, was er erlebt hat hier in Deutschland.
Das heißt, als Mutter auf der Bühne stand, hat die Tochter von der Mutter nochmal was neu verstanden.
Neu verstanden und hat uns auch nochmal noch ein Stück viel mehr jetzt auch selbst gestärkt und so. Wir sind viel, viel nahe jetzt zueinander, meine Tochter und ich.
Danke, Frau Kollert, für Ihren Besuch hier im Studio, für Ihr sehr offenes Erzählen und danke für die 3 Brocken Vietnamesisch, die ich dann auch noch lernen durfte. Alles, alles Gute für Sie. Herzlichen Dank.
Ja, danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.